ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu den Abi-Kriegen.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Adolescence.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Palim Palim, herzlich willkommen hier bei eurer ARD, der man ihre 75 Jahre auf dem Buckel gar nicht anmerkt. Hier in der berühmt-berüchtigten ARD-Audiothek finden Caroline Worps und ich uns jede Woche zusammen, um gemeinsam unsere Tabs zu schließen und darüber zu quasseln, mal ein bisschen abcatchen. Was war denn bei dem anderen diese Woche so im Browserverlauf los? Das Ganze nennen wir Too Many Tabs, das Format, das schon so manchen deutschen Podcastpreis verloren hat. Hallo Caro, na, wie geht's? Caroline Worps sitzt mir jetzt gerade gegenüber und ist inspiriert von der großen 75 Jahre ARD-Gala von vor ein paar Tagen, ist sie in einem Sketch-Up-Kostüm erschienen, hat so schiefe Zähne drin und so eine Perücke auf, so ein Keter-Pony hat sie da. Und
guten Abend.
Caro, wie hat es dir denn gefallen?
Die nächsten 30 Minuten durch.
Ja, du wirst die ganze Folge über in dem Kostüm bleiben und ich werde dich aber immer ansprechen.
Lustig gucken.
Ja, ich habe mich auch kostümiert.
Du bist als Ernie und Bert verkleidet.
Beziehungsweise als Jens Riva und Ingo Zamperoni
als Ernie und Bert.
Ja, herrlich. Also ich,
ich
höre raus.
Ich glaube, das war nicht die Intention damals. Aber gut.
Naja, ich höre auf jeden Fall raus, dass du auch die Veranstaltung gesehen hast im Fernsehen. Herrlich war's.
Ja, der Keter-Pony war das Modernste am ganzen Abend.
Ja. Ja. Wir feiern gerade 75 Jahre ARD und das Ganze wurde in ein Fernsehformat gegossen. Schillernd, golden.
Ein glamouröses Spektakel.
Ein glamouröses Spektakel. Überall waren goldene ARD. Buchstaben in der Kulisse und die hat es auch gut gefallen, genauso wie mir. Ich habe vor allem mitgenommen, dass das ARD-Publikum, was abstimmen konnte, welche Sendungen besonders vermisst werden, dass die sich vor allem Lass dich überraschen von Rudi Carrell aus den 70er Jahren
vermissen. Ja, das war auf Platz 1.
Das wollen die zurückhaben.
Günther Jauch lieben sie auch, war auch auf Platz 1 der besten Menschen.
Top, unser bestes Pferd im Stall.
Ja.
Günther Jauch ist auch direkt am Anfang die Treppe, Showtreppe runtergegangen, mit der Maus an der Hand, das Mausmaskottchen. Und hat es auch wunderbar erklärt, warum er die Maus runtergeführt hat, indem er dann gesagt hat, ja, der Typ, der da drunter ist, der kann da nicht so richtig runtergucken, an den Beinen vorbei und deswegen kann er nicht alleine die Treppe runtergehen.
Das war ein Magic Moment.
Magic Moment.
Ja.
Es hatte überhaupt viele Magic Moments.
Musikalisch auch 1A. Mir hat der Dirigent super gut gefallen von der NDR Big Band. Der ist krasse Energy gehabt irgendwie. Da habe ich immer gerne mal so zwischendurch hingeguckt, was der jetzt so macht.
Ja, und die NDR Big Band konnte man auch gut daran erkennen, dass neben jedem einzelnen Musiker das Schild NDR Big Band stand.
Ja, stimmt.
War gut sichtbar für alle.
Es hat jeden irgendwie abgeholt und mitgenommen, dieser Abend.
Ja, große Euphorie.
Ja, doch, durchaus. Als die Tatortkommissare New York, New York gesungen haben.
Ja, da kullerten die Tränen.
Das fand ich auch toll.
Ja.
Und Sarah Connor war noch ein Highlight.
Ja, Sarah Connor war da und hat ein Medley aus Kinderliedern gesungen.
Ja, durchaus soulig, wenn ich gerade sexy fast sagen.
Also für ein Kindermedley war es dann doch sehr
erstaunlich
sexy.
Horny. Horny Kindermedley. Mhm. Ich wusste nicht, dass es diese Kategorie gibt.
Ja.
Wer, wie, was? So hat sie.
Ja.
Ich mach mir die Welt, werde, wie sie mir gefällt.
Ja, also war
so habe ich Pippi Langstrumpf noch nie gehört.
Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall die Kritiken durchweg positiv von diesen Veranstaltungen. Gab keine Skandale, ist alles glatt über die Bühne gelaufen.
Palim Palim.
Palim Palim an dieser Stelle. Ein herzliches Palim Palim auch von uns.
Ich war so inspiriert von diesem Palim Palim-Bit. Ich habe mir jetzt so einen gestreiften Häftlingsanzug, habe ich uns beiden bestellt und den kompletten Palim Palim-Sketch einstudiert und werde den aufführen bei unserer nächsten Sketch-Show. Eine Show halt.
Ah.
Nächste Woche Freitag beim CO-Pop-Festival in Köln. Da sind wir wirklich. Wenn ihr vorhabt, am Freitag zum CO-Pop-Festival zu kommen, schaut doch mal bei unserer Show im Büze vorbei.
Unser kleiner Side-Hustle nebenbei.
Wird nicht so provokant und glamourös wie jetzt die ARD-Gala, aber bestimmt ein schöner Abend.
Vielleicht ein schöner Abend und wir sind tatsächlich heute von unserem Modus her auch ein bisschen runtergefahren, weil wir gerade von den Proben für diese Veranstaltung kommen und die werden wir mal wieder gemeinsam mit ein paar anderen Leuten auf die Bühne bringen. Sketche spielen mit Lea Satouris, Magnus Paul, der ja auch mal hier im Podcast
zu
Gast war,
Susi Bums. Elguni wird das Ganze hosten.
Elguni wird hosten, also toll. Ich glaube, es lohnt sich gerade gar nicht, Werbung zu machen, weil die Tickets sind, glaube ich, ohnehin schon weg.
Ja, aber das sind Festival-Tickets. Man kann quasi nicht direkt die Veranstaltung Tickets dafür kaufen. Man kauft sich dann quasi Tickets für den Festivaltag. Also wenn ihr eh in Köln seid, schaut doch da gerne mal rum. rum. Wir sind ein bisschen laid back, wir haben ein bisschen schwere Zunge.
Ja, wir haben heute schon den ganzen Tag gelabert und geprobt und lustige Stimmen gemacht. Und jetzt sind wir gerade nach den Proben in unser Studio gefahren, nehmen jetzt noch diesen Podcast auf und machen heute ein bisschen Late-Night-Modus. Es ist schon dunkel.
22.20 Uhr.
Meine Güte.
So spät haben wir noch nie aufgenommen.
Nein.
Mal gucken, wie das wird, ob wir in der Mitte einschlafen. Aber schwere Zungen haben wir auf jeden Fall und ganz müde Augen.
Ganz viel offene Tabs.
Haben wir uns noch trotzdem noch viel zu erzählen.
Mhm.
Ja.
Möchtest du mal anfangen heute?
Ich fang mal an. Miguel, wir hatten die Cola Wars, den Emo-Krieg, den Emu-Krieg, natürlich unseren Klassiker, den Spezi-Krieg und diese Woche geht es um den Abi-Krieg. An den muss ich nämlich zurückdenken diese Woche, weil ja aktuell ist wieder Mottowochenzeit, so hieß das bei uns damals. Also alle AbiturientInnen hatten am Freitag ihren letzten Schultag ever.
Ah, herzlichen Glückwunsch.
Ja, noch ist ja nichts geschafft, weil die bereiten sich ja jetzt erst
dann
vor
noch nicht.
Auf die Abi-Prüfung.
Dann ziehe ich das hier mit zurück.
Ich glaube im Juni oder so sind dann Abi-Prüfungen.
So.
Die planen jetzt langsam ihren Abi-Streich. Also in dieser ganzen Era sind wir jetzt gerade. Die haben jetzt da viel zu tun jetzt mit ihrem Abschluss.
Ja, das habe ich wohl mitbekommen, weil auf dem Weg zur Arbeit laufe ich immer an einer Schule vorbei und da waren sie die letzten Tage schon damit beschäftigt, diverse SchülerInnen mit Wasserpistolen schlachten und ich musste so eine Kiste durchtragen und dann habe ich kurz gerufen, mal kurz Stopp! Und dann musste ich so ganz uncool an diesen AbiturientInnen, die dann aber auch ganz pflichtbewusst die Waffe gesenkt haben und nicht auf mich gezielt haben und mal kurz gesagt, nee, mal Stopp, da muss jemand durch.
Aber Wasserpistole ist schon ein gutes Foreshadowing auf jeden Fall für diese Folge. Ich glaube tatsächlich, dass verschiedene Schulen und auch verschiedene Bundesländer das ganz unterschiedlich handeln. Also dieses ganze Mottowochending, das heißt, glaube ich, dann woanders heißt es anders, woanders gibt es das dann auch gar nicht, diesen Abi-Streich, der dann ja auch geplant wird, dieser große Tag, bei uns hieß das Tag X, auch ein bisschen weird.
Merkwürdig.
Bisschen merkwürdig. Abi-Streich heißt das auch, Abi-Scherz, Abi-Gag, Abi-Jux, Abi-Ulk.
Abi-Ulk ist besonders
cool. Abi-Ulk ist super cool. Oder auch Österreich und Schweiz, der Matura-Streich.
Ah. Okay, ich bin damit nicht so wahnsinnig vertraut, weil ich habe mein Fachabitur ja nachgeholt, nachdem ich meinen Realschulabschluss gemacht habe. Das heißt, ich bin eigentlich deeply rooted in Realschulidentität und habe dann so lieblos in Hessen ein Fachabitur nachgeholt. Und da gab es dann gar nicht dieses ganze Zelebrieren von Abi-Streich, Abi-Zeitung.
Verstehe.
Große Abi-Gala, da habe ich einfach nur mein Zeugnis abgeholt. Da wurde wohl ein paar Stühle in der Aula zusammengeschoben und jeder durfte sich so einen Song auswählen. Da habe ich gehabt, Warum bin ich so fröhlich von Alfred Jodokus Quack, weil ich dachte, ich bin ein ganz witziger
Ulkig.
Typ an dem Abend.
Abi-Ulk.
Genau, ich war ein Abi-Ulk und habe mir den Zettel geholt, aber mehr war da bei mir leider gar nicht.
Ja.
Aber dafür bei dem Realschulabschluss ein bisschen mehr, aber so richtig Streich hatten wir auch nicht.
Auf jeden Fall gibt es immer dieses Motto, diese Zeugnisvergabe, hast du auch schon erwähnt, die unterschiedlich aufwendig natürlich auch zelebriert wird. Bei uns hieß das tatsächlich Abi-Gala in ganz scheußlichen Abi-Kleidern und Anzügen in einer Festhalle mit allem Pipapo. Mottowoche hatten wir, Abi-Streich hatten wir dann, wenn die letzte Prüfung durch ist, dann gibt es quasi nochmal diesen großen Prank. Was aber wirklich alle AbiturientInnen oder generell SchulabgängerInnen ja vereint, ist wirklich, dass AbiturientInnen ja denken, sie sind wirklich die Allergeilsten auf der Welt.
Ja,
das muss man ja mal so sagen.
Ich glaub, das
einem
vereint,
gehört ja die Welt.
Ja,
dann.
Ich glaube, das vereint auch die Leute, die auf der Realschule den Abschluss machen. Ich glaube, wenn man in diese Phase reingeht von, ich habe jetzt die Schulzeit hinter mir, dann erweckt es so diese Gefühle von so anmaßendem Größenwahn und man denkt jetzt, okay, man hat jetzt alles gecheckt und durchblickt und jetzt gehört
einem
die Welt.
Man hat es komplett gecheckt.
Ja.
Man nimmt sich selbst extrem wichtig, dieser eigene Schulabschluss.
Voll.
Und dann, ja, okay, we get it. Ja, wir waren auch in der Schule, teilweise. Man ist da irgendwie bereit, sich bei der Zeugnisvergabe da selbst getextete Lieder um die Ohren zu hauen, die man dann Jahre später noch auf YouTube findet.
Nochmal eine gepfefferte Rede gegen irgendeinen bestimmten Lehrer, der einen immer genervt hat. Das habe ich wohl auch gemacht. Also ich habe die Abschlussfeier moderiert bei der Realschule mit einem Typen aus der Parallelklasse, den ich aus dem Schultheater kannte. Und da haben wir auch extrem breitbeinig dagestanden und wohl auch die ein oder andere, die Geschmacksfragen bei den Pointen wurden unterschiedlich aufgefasst, sage ich mal. Gemischte Kritiken. Da haben wir auch versucht, so ein bisschen großkotzig aufzufahren. Und wir sind mit diesem Putzauto vom Hausmeister damals sind wir reingefahren. Das
cool.
haben wir uns ausgeliehen und haben gesagt,
wow.
da wollen wir rein und haben dann da schön irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Fernsehmusik, Wetten, das oder TV Total oder so. Also, so auf den Modus. Wir haben das so ein bisschen Fernsehgala-mäßig versucht zu machen.
Ja, und ich wollte da aus aktuellem Anlass, weil ich mich zurückerinnert habe an diese 2010er Jahre, auch nochmal in Erinnerung schwelgen an meine eigene Abi-Zeit und bin da in unsere Stufengruppe auf Facebook zurückgekehrt.
Oh, das sind Tabs, die möchte man eigentlich gar nicht
die
mehr
Die möchte man nicht mehr.
Öffnen.
Erstmal, bis ich bei unserem Abi-Streich bei der Tag-X-Planung Wohnung gelandet bin.
Tag X ist so cursed, das so zu nennen. Das müssen wir, glaube ich, nochmal deutlich sagen. An Tag X.
Ich frage mich, ob das immer noch so genannt wird. Vielleicht hören ja Leute von meiner alten Schule den Podcast. Sagt mal, ob ihr das abgeschafft habt, bitte. Also es ist auch super pranky alles. Also das Komitee hat sich beraten, das ist das Ergebnis. Wir machen Folgendes. Im Foyer werden 3000 Luftballons und 100 Kondome verteilt. Mhm. Vor dem mittleren Haupteingang wird ein riesiger Arsch gestellt, durch den die Schüler durchgehen müssen. Von innen kommt Rauch aus dem Arsch, in Klammern Nebelmaschine. Die Fenster des Schulgebäudes werden mit Kartons und blauen Müllsäcken versperrt. Mhm. Prankster. Wir verteilen überall 3 Kilometer Absperrband. Im Lehrerzimmer verteilen wir 1000 wassergefüllte Plastikbecher. Außerdem haben wir noch 2 Pranger, Musik und die ersten 100 bekommen eine Anonymous-Maske.
Ah, oh nein.
Das ist so 2010er-Cringe.
Die wurden, glaube ich, aber mittlerweile abgelöst von den Haus des Geldes-Masken.
Ja, genau.
Die würden man heute dann nehmen.
Das war so diese, oh Gott, ist das cringe. Die Türen werden von innen mit Ketten verschlossen, sodass der Arsch der einzige Eingang ist.
Also,
das ist ein bisschen lustig.
Max und Moritz erblassen vor Neid wegen dieser Idee.
Zusätzlich setzen wir Heuschrecken in der Schule aus.
Was?
Dazu ist es nicht gekommen. Zum Glück.
Es
wurde geplant, 1000 Heuschrecken auszusetzen. Von diesem Komitee, in dem ich nicht drin war.
Wo solltet ihr die herbekommen?
Ja, weiß ich woher. Von Fressnapf. Keine Ahnung.
1000 Heuschrecken von Fressnapf?
Ich weiß nicht, wo man 1000 Heuschrecken herkriegt. Aber das war irgendwie der Plan von diesem Komitee. Hm. Also maximal behämmert, auf jeden Fall. Diesen Arsch gab es wirklich. Da habe ich letztens mir nochmal Bilder angeschaut. Aber insgesamt ist das Ganze dann ja schon irgendwie so... Ja, wir machen irgendwie mal so ein paar Streiche. Alles recht harmlos bei uns. Es gab aber schon einige Abi-Streiche, von denen man so liest im Internet und Abi-Wochen und so weiter, die ein bisschen mehr eskaliert sind. Da findet man viel und auch viele Urban Legends machen da seit Jahrzehnten die Runde. Ich glaube, jeder hat schon mal diese Geschichte gehört. Ja, von der Schule im Nachbarort, da haben die das Auto vom Lehrer auseinandergebaut und im Lehrerzimmer wieder aufgebaut. Diese Geschichte habe ich schon 1000 Mal gehört, habt ihr vielleicht auch. Solche Storys kursieren da, alles recht harmlos. Aber in Köln lief es eine Zeit lang so aus dem Ruder in diesen Abi-Wochen, dass es in den 2010er Jahren extrem viel Berichterstattung dazu gab. Geradezu kriegsähnliche Berichterstattung.
Jagdszenen in Köln. Schwarz vermummte Gestalten liefern sich ein erbittertes Gefecht. Es ist Abiturzeit in Deutschland.
Meine Güte.
Die Parolen der Penela rufen die Staatsmacht auf den Plan.
Was befürchten Sie da konkret?
Ja, Ausschreitungen, also möglicherweise Straftaten, Körperverletzungen, ein bisschen, weiß ich nicht. Das ist ja ein breites Spektrum.
Also dieser Kölner Polizist war am Ende jetzt wieder ein kleiner Downer. Ja, da müssen wir auch gucken, die Körperverletzung, kann ja alles sein. Aber what is going on?
Was ist da in Köln los gewesen?
In den Abi-Wochen, das war jetzt 2014.
Also es ist ein Köln-spezifisches Ding jetzt.
Es ist ein Köln-spezifisches, vor allem Köln-spezifisches Ding. Und was man in diesem Beitrag jetzt erstmal nicht denkt, bei Straßenschlachten und Vermummungen, es geht einfach um die fucking Abi-Woche. Und dieser Spiegelbeitrag geht da irgendwie richtig rein, sage ich mal. Es gibt durchaus Streiche, die eskaliert sind und vielleicht ein bisschen drüber waren in anderen Städten, in anderen Jahren. Aber Köln hatte eine lange Tradition.
Ja gut, ist auch die Stadt der Nubbelverbrennung. Ne? Also hier liegt irgendwie sowas in der Luft scheinbar.
Ja, von nix kütt nix. Ja. Ne? Also eine Abi-Kriegstradition. Schon 2013 ist das so ein bisschen eskaliert. Irgendwie mit Bengalos und Knallkörpern. Und die Polizei musste einschreiten. Und Zentrum von diesem Abi-Krieg ist vor allem ein Gymnasium. Das ist Kölner Humboldt-Gymnasium, das größte Gymnasium in der Kölner Innenstadt. Stichwort Tag X, deren quasi Abi-Jahrgänge oder diese Gruppierung, die das alles organisiert hat, hat sich Kölsch-Krat-Kommando genannt, abgekürzt KKK.
Hm.
Auch kultig.
Okay.
Sehr
mit
kultig.
Absicht oder Zufall oder weiß man nicht?
Das weiß man nicht genau.
Das steht in den Sternen. Ne?
Wurde ein K wie Kauf genommen. Weiß man nicht, ob das jetzt beabsichtigt war. Auf jeden Fall hießen die KKK. Die haben das so ein bisschen initiiert. Die haben quasi so die anderen Schulen im Umkreis so ein bisschen herausgefordert. Auch irgendwie kleine Pranks gemacht, die dann so weit gingen wie andere Schulen mit Scheiße beschmieren. Es gab mal einen Buttersäureanschlag auf ein anderes Gymnasium in Köln. Okay. Dann wurde vor einem anderen ein Baum gefällt. Also einige Sachbeschädigung und Ruhestörung. Damit fing es so ein bisschen an. Und das war eben jetzt 2014. Und da wird jetzt dieses Kölsche Kratkommando vom Humboldt-Gymnasium begleitet von Spiegel in einer kleinen Doku. Da kann ich dir auch noch ein paar mehr Einblicke geben.
Das Kölsche Kratkommando übersetzt: Kölner Proleten stockt sein Arsenal auf. Die Waffen: Wasserbomben. 15.000 Luftballons wurden dafür eingekauft.
Das hat schon einen gewissen Reiz, einfach dieses, erstmal diese Rivalität. Zweitens auch dieses Katz-und-Maus-Spiel. Dann nachts, ja, ich muss schon sagen, sowohl mit der Polizei als auch mit den anderen Schulen. Da kann man dann einfach mal, wie man so schön sagt, die Sau rauslassen. Und ein bisschen Spaß haben.
Das wie man so schön sagt.
Das ist so maximal Gymnasiastinnen-Core. Ja, da können wir einfach mal, wie man so schön sagt,
die Sau rauslassen.
Bisschen Spaß haben. Da können wir mal Spaß haben. Während er so eine Wasserbombe voll macht. Also die wurden wirklich so kriegsmäßig da irgendwie begleitet von der Doku. Und im Endeffekt geht es also um ein paar 18-Jährige.
So ein 18-jähriges Kika-Kind, wie das da gerade Wasserbomben macht.
Ja, gerade noch Buddenbrooks analysiert und jetzt irgendwie da die Wasserbombe voll gemacht. Ja, da sag ich mal, können wir ein bisschen die Sau rauslassen. Also das war eigentlich der Modus. Das ganze Geheimnis um diese Abi-Kriege oder den Anfang dieser Abi-Kriege war eigentlich, die haben so eine Reihe von so recht ironisch, recht aufwendig produzierten Videos veröffentlicht auf YouTube, wo die sich gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt haben mit den anderen Schulen. Also so auf so ein bisschen Kölner Hooligan-mäßig, so mit roter Pyrotechnik, Vermummung, Anonymous-Masken, aber dann auch Robbie-Bubble-Sekt und irgendwie Katzen und Kaninchen auf dem Arm. Also alles nicht so ganz ernst gemeint, so wir spielen mal Hooligans. Ich glaube, so ein bisschen das war so der ganze Spaß daran, aber die Ernsthaftigkeit, wie dem Ganzen dann begegnet wird, war irgendwie, wenn man das jetzt so sieht, so ein bisschen dolle. Also da sehen wir jetzt zum Beispiel die Schulleiterin dieser Schule, die über den Schulhof geht und not amused ist.
Wenn man sich das Video des Kölschen Kratkommandos im Netz anguckt, hat das nichts mehr mit einem jungen Streich zu tun. Das wäre in meinen Augen eine völlige Verharmlosung. Viele Schüler sagen, ja, das ist ja alles nicht so ernst gemeint. Ich kann diese Haltung nicht teilen.
Warum nicht?
Es ist ein Video, in dem sehr stark mit Aggression, mit Vermummung, mit Pyrotechnik, mit Gewalt ein Drohpotenzial aufgebaut wird, das beängstigend ist.
Das fragliche Video, da kann ich jetzt mal hier so ein paar Stills draus zeigen, weil die Leute zu Hause sonst nicht... Also das ist so der Vibe, ne? Hier sind die Robbie-Bubble-Flaschen. Das ist alles so ein bisschen. Und was ich auch liebe, ist ein Moment, wo die Lehrerin am Ende der Doku über den verwüsteten Schulhof geht. A.k.a. es sind einige rohe Eier dort anzutreffen und es wurde was ganz Freches, aber mit Kreide auf den Schulhof geschmiert.
Heute Morgen finden wir rohe Eier, die den Schulhof dekorieren. Wir finden hier Aufdrucke von beleidigenden Sprüchen, Obszönitäten, die Gott sei Dank nur mit Kreide sind. Wir hatten hier Jahre, wo auch mit Farbe richtig hantiert worden ist.
So, da läuft diese wirklich maximal strenge Schule drin so casual über so ein riesengroßes Fotze.
Ey, aber sowas gab es bei uns auch mal, so mit Sprühfarbe auf dem Boden, in der Nacht vor dem Schulfest. Und da wurden dann so ganz galant so Teppiche drüber gelegt, sodass trotzdem jeder wusste. Und dann wurde das irgendwie auf Facebook gepostet und da gab es einen Riesenskandal damals bei uns an der Schule.
Das war tatsächlich auch das Schlimmste, was in unserer Mottowoche passiert ist. Es wurde mit Kreide an die Hauswand von der Schule gemalt. Und da gab es schon aber ein großes Hallo bei der Schulleitung.
Ruhe Gewalt.
Dagegen ist jetzt natürlich das, was hier in der Schule passiert, schon ein bisschen mehr. Guck mal hier, das ist in der Nacht vorher passiert. Und da erfährt man auch noch so ein bisschen was von dem Ehrenkodex und den Regeln dieses Abi-Kriegs.
Doch dann greift der Feind zu härteren Mitteln, zu biologischen Waffen, bestehend aus Eiern und Mehl. Ein klarer Verstoß gegen die Kölner Abi-Konvention. Erlaubt sind nur Wasserbomben.
Meine Güte, da fallen aber auch Begriffe.
Was kommt ihr mit Eiern?
Noch vor Ort werden die Eier unschädlich gemacht. Auch das Mehl wird von der Abituriententruppe des Humboldt-Gymnasiums konfisziert.
Also ich liebe diesen Spiegeldokumodus, Noch vor Ort werden die Eier unschädlich gemacht. Was wir sehen, ist ein Haufen 18-Jährigen, die mit Wasserbomben werfen. Was kommt denn mit scheiß Eiern?
Pisse!
Ich finde es ein ganz interessantes Genre irgendwie von Doku. Und die war nicht die einzigen. Also es gab sehr, sehr viel Berichterstattung in dieser Zeit darüber, die irgendwie aus einem Grund super aufgebauscht war. Es war ein Riesenthema. Und dann ist es aber Stück für Stück mehr eskaliert. Also 2015 noch Dollar, sag ich mal. Und der Höhepunkt war dann das Jahr 2016. Da ist es nämlich dann richtig eskaliert. Hier auch ganz neutral aufgearbeitet von TAF.
Köln gestern Nacht. Hunderte Abiturienten versammeln sich vor dem Gymnasium. Einige haben selbstgebaute Waffen dabei, schießen mit Feuerwerkskörpern in die Menge und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Der Anlass, eine eigentlich harmlose Schultradition, der sogenannte Abi-Krieg.
Spaß. Wasserschlacht, Wasserbomben, nichts mehr.
Und was ist dann passiert aus dem Spaß?
Aus dem Spaß wurde viel zu früh ernst.
Okay.
Ja.
So viel journalistische Berichterstattung hätte ich jetzt den Erfindern des TAF-Stylomaten gar nicht zugetraut. Aber hier sind sie wohl mitten im Geschehen.
Also es ist natürlich aufgebauscht und so weiter. Zum anderen gab es jetzt aber 2016 wirklich, ist ein bisschen mehr Scheiß im Verlauf dieser Tage dann noch passiert. Mhm. Und es gab sogar Verletzte, weil es zu einem Zeitpunkt wirklich eskaliert ist. Und ja,
das
da hat
mit
jetzt
den Feuerwerkskörpern und so, das klang jetzt schon nicht mehr so spaßig.
Nee, genau, und es sind eben Menschen im Laufe dieser Tage auch verletzt worden. Und das weiß TAF auch aufzubereiten mit geschmackvoller musikalischer Unterlegung.
Gestern dann die Eskalation. Über 50 Polizisten sind vor Ort. Zwei Schüler erleiden schwere Kopfverletzungen. Ein Beamter bricht sich beim Einsatz den Fuß.
Schwere Verletzungen, das ist jetzt schon mehr als irgendwie so ein bisschen Streiche. Und tatsächlich habe ich heute frisch Insider-Infos bekommen von einem Informanten, der tatsächlich in dem Abi-Jahrgang 2016 am Humboldt-Gymnasium war.
Nein,
über einen gemeinsamen Kollegen von uns, also dem Jahr des Haupt-Abi-Kriegs sozusagen. Und der hat jetzt rückblickend, 10 Jahre später, erzählt, dass sie das eigentlich in dem Jahr alles besser machen wollten. Also sie haben dieses KKK-Dings da umbenannt in etwas Harmloseres, in Schweinerei. Auch cool. Ja.
It's a good start.
It's a good start. Und das Anliegen von denen war eigentlich, das wieder so ein bisschen humorvoller anzugehen. Also diese Videos, das war alles super ironisch. Eigentlich ging es denen nur drum, mit den anderen Schulen sich hier und da mal eine kleine Wasserschlacht zu liefern. Also das war eigentlich das Anliegen von denen. Die wollten einfach Spaß haben am Ende ihrer Abi-Zeit. So cringe man das jetzt finden mag. Wollten halt einfach irgendwie einen guten Sommer haben. Und er hat mir dann so eine ganz, ganz lange Sprache geschickt mit der gesamten Chronologie, was an welchem Tag passiert ist und wie das alles eskaliert ist.
Oh, interesting.
Und wie sie das auf einmal nicht mehr unter Kontrolle hatten. Es gab nämlich einen Tag, es war glaube ich der Dienstag dann in dieser Woche, an dem das eben ziemlich krasse Ausmaße angenommen hat, wo die 11 Schulen, glaube ich, kamen auf einmal, um sich auf der Wiese vor der Schule quasi eine riesige Wasserschlacht zu liefern. Hundertschaften standen schon bereit. Also das sind die Ausnahme, Ausmaße gewesen des Kölner Abi-Kriegs.
Aber eine Wasserschlacht einfach. Also
eine Wasserschlacht,
mit Wasserbomben,
genau.
Und Wasser.
Sie wollten sich mit Wasserbomben bewerfen und halt so Spaß haben. So.
Da kann ich aber froh sein, dass die Abiturienten, an denen ich vorbeigelaufen bin, dass die, dass sie die Pistolen dann runtergenommen haben.
Ja, und in den verschiedenen Artikeln ist immer so die Rede von um die 200 Schüler. Also schon eine große Menge, aber jetzt auch nicht die Welt. Also wenn man mal überlegt, wie viele Schüler so ein Jahrgang hat, das sind dann immer von jeder Schule vielleicht so eine Handvoll, die da zusammengekommen ist. Und dann war es aber eben so, hat mir dann die anonyme Quelle verraten, dass auf einmal eine Gruppe da war, die eine riesige Steinschleuder dabei hatte, also so riesengroß, um Wasserbomben von da abzufeuern. Also
Moment, was heißt riesengroß? So, also so diese Steinschleuder, die man so zwischen den Händen hat und so dann Steine durchflitschen kann?
Nee,
größer.
Ich glaub,
sondern so eine, wie man aus dem Film kennt, wie aus die Chroniken von Narnia.
Aus Sparta.
So?
War das bei Sparta? Spartakus?
Habe ich nicht gesehen. Ich kenne die aus Narnia.
Ich glaube so, dass die irgendwie da zu zweit irgendwie dran so zurückgezogen haben. Aber jetzt nicht so ein martialisches Ding, aber jetzt auch keine kleine Steinschleuder. Das war irgendwie so ein Gerät, mit dem man Wasserbomben abfeuern kann auch. Mhm. Also
das konnte man kaufen. Die haben es nicht selbst gebaut.
Genau. Irgendwie habe ich das später in irgendeinem Prozess, den es dann auch drum gab, gelesen, dass das irgendwie so ein Gerät wohl war, was damit beworben wurde, dass das so für Wasserspaß für die ganze Familie gedacht war.
Fisher-Price oder sowas.
Sowas, aber ich weiß nicht
Hot
genau,
Wheels.
Das habe ich jetzt nur in diesem Artikel gelesen, und das haben die Verteidiger gesagt, also who knows, was da alles passiert ist. Was aber passiert ist, dass auf einmal mit Steinen geschossen wurde.
Das ist
weshalb
nicht geil.
Dann es Verletzte gab und Teile der SchülerInnen von sich aus zur Polizei gegangen sind und gesagt haben, so Leute, es eskaliert gerade, wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Dann haben sich wohl auch einige Externe drunter gemischt, die einfach Bock auf Krawall hatten und Bock hatten, Leute zu verprügeln.
Oh no.
Es ist wirklich out of control geraten. Also aus dieser Fun-Wasserschlacht zwischen diesen AbiturientInnen wurde echt schnell mehr. Und das hat eben meine Quelle auch berichtet. Die konnten sich dann wohl auch nicht mehr so richtig auf die Polizei verlassen, hat er jetzt berichtet, weil die so ein bisschen waren, ja, okay, selber schuld. Ihr baut seit Tagen Scheiße in der Stadt, zieht nachts mit irgendwie Pyro und Eiern Wasserpistolen los und es gab halt auch Kämpfe zwischen SchülerInnen und der Polizei und die waren so ein bisschen, ja, das habt ihr jetzt davon. Und im Nachhinein haben aber auch Teile dann zugegeben, dass sie da hätten mehr eingreifen müssen, weil es wirklich dann eskaliert ist und es hat sie einfach sehr viel vermischt. Es ist extrem schief gegangen. Also diese SchülerInnen haben sich dann auch zurückgezogen auf das eigene Schulgelände, aber da war wohl dann auch viel schon zu spät. Und die, zum Beispiel der Freund unserer Quelle hatte dann eben einen Schädelbasisbruch.
Oh,
also er war
okay.
Einer der ganz, ganz schwer Verletzten.
Das ist nicht gut.
Also diese Intention, das alles ein bisschen runterzufahren und wieder den Fun reinzukriegen,
nicht funktioniert.
Ist komplett aus dem Ruder gelaufen 2016. Die haben das natürlich auch total bereut.
Oh, wie messy.
Und es war denen eine totale Lehre, wie doll sowas auch ausarten kann. Ja, in der Zeitung stand dann überall, 200 Schüler versammeln sich nachts, um das Gymnasium anzugreifen. Wasser, Mehlbomben, Böller, Eierstöcke, vereinzelt flogen Flaschen, ein Katapult kam zum Einsatz. Mindestens 3 Jugendliche wurden verletzt, 2 davon schwer und sind mit Kopfverletzungen im Krankenhaus. Also richtig doll eskaliert, richtig scheiße gelaufen, aber halt jetzt wie gesagt unter dieser kleinen Gruppe. Und es wurde von den Medien damals irgendwie so aufgebauscht, als sei jetzt eine ganze Generation komplett verroht. Also das war so der Tenor in der Berichterstattung. Also die Abiturientinnen wollen sich gegenseitig umbringen. Was ist los mit unserer Jugend? Weil da jetzt so eine Handvoll Vollidioten mit einer Steinschleuder ankam. Es gibt halt überall Idioten und Leute, die über die Stränge schlagen. Und ich finde das Ganze... Kann man vielleicht auch nochmal offenlegen, wir beide wären jetzt nicht die gewesen, die da mit der Zwille und Wasserbomben mit in den Kämpfen gewesen wären.
Nein, ich hätte keinen Stein geschmissen da oder so. Ich wäre da, glaube ich, nicht mal hin. Ich
hätte nicht mal Bock gehabt, eine Wasserbombe abzukriegen.
Nee,
ich wäre da nicht mal hin, ich hätte mich da ferngehalten.
Da ist man ganz nass, nee.
Hätte gar keinen Bock gehabt, mich da in irgendwelche Kämpfe einzumischen.
Ich hätte auch niemanden eingeladen.
Und ich finde es sau cringe, sich da so reinzusteigern. Ey, wir haben Abi, das ist super geil. Und aber dass da wirklich so landesweit drüber berichtet wurde und riesen Ding draus gemacht wird, war irgendwie so ein Ding der Zeit. Also es waren echt so diese paar Jahre, wo das so doll Thema war. Und da habe ich jetzt noch einen schmissigen Kommentar gefunden vom heutigen RTL-West-Chef. Dem schmeckt das alles auch gar nicht.
Kein Respekt, keine Rücksicht, keine Reife. Und das kurz vorm Reifezeugnis. Was ist eigentlich mit den Abiturienten los? Sie attackieren sich wie Wilde, beschießen sich mit Steinschleudern oder basteln Speere und setzen das Ganze auch noch schön martialisch in Szene. Im Internet machen sie auf dicke Hose, zeigen Pistolen, Messer, Baseballschläger. Nur das Gesicht, das zeigen sie nicht, die feigen Früchtchen. Mit Feiern und Fröhlichsein hat das nichts zu tun.
Die feigen Früchtchen.
Im Internet machen sie auf dicke Hose.
Und man darf nicht vergessen, um was es da geht. Es geht darum, die Schule ist vorbei und die freuen sich halt und wollen ein bisschen Wasserschlacht machen. Also das ist wirklich irgendwie alles total krass. Und die besagte Stufe, wo eben unsere Informant beteiligt war, haben sich dann auch entschlossen, dem Ganzen ein Ende zu setzen und irgendwie da einen friedlichen Schluss drunter zu setzen. Jetzt würde mich interessieren, mal wieder ein Aufruf an die Community. Was ist bei euch abgegangen in euren Abi-Jahrgängen? Vielleicht macht ihr gerade sogar Abi.
Oh,
vielleicht
ja.
Ist es bei euch auch schon sehr lange her. Wenn ihr aber geile Streiche gespielt habt, gerne ohne Polizeieinsätze, vielleicht aber auch mit, who knows. Das würde uns sehr interessieren, wenn ihr uns dann die besten Pranks und Anekdoten gerne weiterschickt. Bitte nicht, ich habe gehört, bei einer Schule, einem Freund von einem Freund, sondern erzähl
nicht
mal,
das mit dem Auto.
Nee, was ist bei euch passiert? Wo wart ihr dabei? Was ist da so abgegangen?
Genau.
Also natürlich ist jetzt Köln nicht das Einzige, wo Scheiße gebaut. Ich habe so ein bisschen durchgescrollt, was in den letzten Jahren so los war. Da war ein Artikel zum Beispiel aus Lindau dabei, Menschenwürde mit Füßen getreten.
Oh.
Da wurde eine Schulleiterin beleidigt. Ich glaube, es war ein bisschen dolle. Also, da wo man sich denkt, Leute, was ist los? Ihr habt Abi, ihr macht Abi, eure Schule ist vorbei, we get it.
Dann, aber wie beleidigt, das ist jetzt Auslegungssache. Also bisher, da muss ich jetzt mal die Beleidigung hören, bevor ich mich da dagegen positioniere.
Da bin ich jetzt schlecht informiert. Dann habe ich hier noch gesehen, in Tübingen, letztes Jahr, da wurde irgendwie die Schule unter Wasser gesetzt und da gab es einen riesen Schaden, ist auch uncool. Dann gab es dieses Jahr sogar an einem Kölner Gymnasium wieder so einen Prank, der es in die Zeitung geschafft hat. Da wurden in einem Gymnasium überall so Sticker verteilt mit so einem Logo, was so ein bisschen Richtung AfD-Logo aussah. Also auch maximal unlustig, dieser Prank. Also sowas scheint auf jeden Fall hier und da noch stattzufinden in ganz Deutschland. Ist ja auch klar, einfach ein Haufen pubertierende Jugendliche, die sich irgendwie fühlen wirklich wie die Könige der Welt.
Abi-Streiche müssen geschmackvoll sein, die müssen ein bisschen stilbewusst sein, da muss man sich was einfallen lassen. Ja.
Irgendwie mystisch, irgendwie so eine Era, die sehr, sehr viele junge Leute in Deutschland einmal durchlaufen und man sich immer kurz fühlt wie der oder die Allergeilste, weil man irgendwie die Schule geschafft hat. Ja, irgendwie interessant, nochmal in diesen Abi-Krieg-Berichterstattung zu schwelgen. Also kann ich sehr empfehlen. Auch interessante Kostüme, die man da mal so hier und da von der Motto-Woche nochmal zu Gesicht bekommt.
Ich glaube, bei der Schule, an der ich vorbeigelaufen bin, konnte ich beobachten das Motto Kindheitshelden.
War jemand sexy Pippi Langstrumpf?
Nee, aber ich habe so ein Lightning McQueen und sowas habe ich gesehen.
Ganz viel Spaß euch, wenn ihr dieses Jahr Abi macht und viel Glück bei euren Prüfungen und so weiter und so fort. Schreibt gerne mal, was bei euch so abgeht. Und jetzt schließe ich erstmal meine Abi-Tabs und bin froh, dass ich auch Sau hinter mir habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
Vielen Dank dafür.
Und freue mich, was du jetzt hier noch mitgebracht hast.
Vielen Dank. Bei mir geht
es
heute um die Netflix-Serie Adolescence.
Also auch um Jugendliche.
Adolescence. Wie Maleficence klingt das so ein bisschen.
Adolescence.
Okay, gehen wir mal rein.
Ja.
Bevor ich jetzt direkt in meine Tabs einstarte, ein kleiner Disclaimer vorweg. In meinen Tabs geht es heute um die Netflix-Serie Adolescence und wir werden auch auf einzelne Inhalte eingehen. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, hört die Folge doch gerne, nachdem ihr die Serie geguckt habt. Weil es in der Serie um Mord geht, werden wir auch darüber sprechen. Auch das Thema Suizid kommt heute in meinen Tabs vor. Für diese Themen spreche ich hiermit eine große Triggerwarnung aus. Wenn euch diese Themen zu nahe gehen, dann hört die Folge doch lieber nicht oder aber mit einer anderen Person zusammen. Ja, und jetzt können wir gerne mal direkt in die Materie einsteigen. Adolescence gibt es jetzt schon seit einem Monat, dem 13. März, auf Netflix, ist eine britische Produktion und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Alle Welt redet gerade drüber. Innerhalb kürzester Zeit haben 114 Millionen Menschen diese Serie geguckt und sie ist auf Platz 4 aller englischsprachigen Netflix-Produktionen. Vor ihnen im Ranking ist gerade nur noch Stranger Things, die Jeffrey Dahmer Story und Wednesday, also wirklich die großen Major-Netflix-Produktionen. Und auf Platz 4 ist jetzt Adolescence.
Ich hab's noch nicht gesehen.
Du hast es noch nicht gesehen, ich wollte dich gerade fragen.
Ich werde jetzt gespoilert und ich kann mich nicht dagegen wehren, weil wir einen Podcast zusammen machen.
Genau, du wirst dafür aber auch bezahlt, im Gegensatz zu allen anderen. Also ich werde dich heute professionell spoilern.
Alles klar.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich sehr, sehr viele Tabs offen hatte dazu, weil mich die Serie nicht mehr losgelassen hat, wie wahrscheinlich die allermeisten Leute, die das geguckt haben. Ich habe mehrere Artikel gelesen, in denen man auch öfters mal lesen konnte, dass man, nachdem man die Serie geguckt hat, mit jemandem darüber reden muss. Und das machen wir jetzt heute. Du hast gerade schon gesagt, du hast noch gar nichts gesehen. Hast du schon irgendwas davon gehört? Oder soll ich dir kurz umreißen, worum es geht?
Umreiß doch mal für alle, worum es geht. Ich habe ein bisschen gehört, Thema Jugendliche, Thema Gefahren des Internets.
Ja, genau, so grob. Die Serie sind nur 4 Folgen. Es ist ein Fiction-Kriminalfall, also kein True Crime, sondern fiktional, aber an solchen realistischen Maßstäben orientiert, dass der Fall echt sein könnte und wurde wohl auch inspiriert von echten Fällen, die so oder so ähnlich schon passiert sind. Und in jeder der 4 Folgen, die gehen etwa so eine Stunde, verfolgt man in Echtzeit einen One-Shot, der sich mit einem Kriminalfall beschäftigt. Also allein schon rein technisch sehr aufwendig und sehr sehenswert. Wirklich krasses Timing und dann sieht man zwischendrin so Drohnenflüge und so weiter. Also auch eine extrem krasse Kameraleistung, schauspielerische Leistung. Echt mega krass. Gerade von den vielen Teenagern, die da mitspielen. Aber die Serie wirft eben auch inhaltlich neue Fragen auf. In der ersten Folge wird ein 13-jähriger Junge verdächtigt, einen Mord an einer Mitschülerin begangen zu haben und wird verhaftet. In einem Verhör bekommt man dann auch raus, dass die Polizei sehr wohl Videobeweise dafür hat, dass der Junge die Tat begangen hat. Aber der Junge leugnet das Ganze trotzdem, immer mit dem Hinweis darauf, dass jedes Video, was man heutzutage sehen kann, gefaked sein könnte. Also er gesteht die Tat nicht, obwohl er es offensichtlich war und die Polizei Beweise hat. Also es geht unterm Strich um einen Femizid, aber eben unter Kindern.
Und der ist 13?
Der ist 13 und das Opfer ist auch 13.
Okay, und sagt quasi, diese Beweisvideos, das ist gefaked.
Die sind gefaked, ja. Da kriegt man man dann schon so ein bisschen mit, dass er sich wohl in Kreisen im Internet aufhält, wo das Thema Fake News und so weiter politisch instrumentalisiert wird. In der zweiten Folge verfolgen wir dann den Kommissar, der den Fall behandelt, und dürfen bei seinen Ermittlungen dabei sein an der Schule, auf dem sowohl der Junge als auch das umgebrachte Mädchen gegangen sind. Und auch der Sohn des Kommissars geht. Und man bekommt so einen Einblick in das Schulleben von heute und erfährt, dass der Täter wohl von dem Opfer, also von dem Mädchen, gemobbt worden ist und als Insel bezeichnet wurde. Und dass da wohl eine Thematik herrscht, wo auch der Kommissar selber nicht mehr so den Überblick hat, weil dann geht es dann irgendwie darum, gibt es dann so eine Szene, wie sein eigener Sohn ihn konfrontiert und sagt, sag mal, du weißt ja gar nicht, was diese ganzen Emojis im Internet überhaupt bedeuten. Guck mal, der wurde so und so gemobbt mit diesen oder jenen Emojis, wo der Kommissar selber so, hä, okay, ich sehe hier nur Emojis. Und der Sohn sagt so, aber alles im Internet hat mittlerweile eine Bedeutung und eine andere Bedeutung, und da wurde wohl mit so Codes gehandelt und so weiter. In der dritten Folge sieht man dann eine Therapiesitzung mit einer Psychologin und dem Täter. Das ist so eine Kammerspiel-Episode. Und in der vierten und finalen Folge, die spielt dann mehrere Monate nach der Verhaftung und begleitet die Eltern und die Schwester des Täters am Geburtstag des Vaters, die das Trauma immer noch nicht bewältigt haben und sich dann eben so Fragen stellen wie, hätten wir etwas anders machen müssen? Wo liegen unsere Fehler als Eltern? Hätten wir irgendwas merken müssen? Am Ende gibt es dann so einen Anruf des Sohnes aus dem Gefängnis, der den Eltern erzählt, dass er nun die Tat gestehen wird, also dass er jetzt doch sagt, dass er es war. Also ganz, ganz schön harter Tobak, und eben auch gerade durch die Kameratechnik, die so super nah an dem Geschehen dran ist in Echtzeit, hat man wirklich das Gefühl, man ist selber Teil dieser ganzen Szenerie, und es geht unglaublich nah. Und
ich werde es mir auf jeden Fall noch angucken, obwohl ich jetzt weiß, worum es geht.
Ja.
Klingt sehr sehenswert.
Willst du mal einen Trailer sehen, damit wir nochmal so ein bisschen Vibes bekommen?
He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully.
What's going on?
I'm going to start off with asking you.
Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah? Describe each other as friends then.
Is she dead then?
Why would you ask her?
Also einfach jetzt 13-Jähriger, ein Kind.
Was es ist da einfach sitzt. Ein Kind.
Ja.
Das ist tatsächlich verhältnismäßig auch total smart. Es ist eigentlich eine normale Arbeiterfamilie, die da gezeigt wird, charakterisiert wird. Und der Junge ist eigentlich mehr oder weniger normaler Schuljunge, der jetzt auf den ersten Blick nicht besonders aggressiv erscheint. Aber anders als bei anderen Krimis geht es hier jetzt eben nicht um die Frage, wer war der Täter, weil man das eben ab der ersten Folge weiß. Sondern man weiß, der Täter ist einfach ein 13-jähriger Junge, und es wirft natürlich aber die Frage auf, warum wurde er überhaupt zum Täter? Also man hat so eine andere Kriminalfallstruktur, die man hier präsentiert bekommt. Und in diesem Zuge beschäftigt sich die Serie eben mit ganz unterschiedlichen Bereichen der Lebensrealität von Jugendlichen, die sie 2025 eben so haben, wenn man jetzt heute 12, 13, 14, 15 ist, und dann aber konfrontiert ist im Internet mit so Sachen wie eben Incel-Culture, Mobbing im Internet, ahnungslose Eltern, die keinen Clou haben, was junge Menschen heute da so erleben.
Wir haben ja schon keinen Clou.
Wir haben ja schon keinen Clou mehr.
Wir werden ja schon von Chiara und Miller ausgelacht. Wenn wir irgendwie nicht
Stichwort
wissen.
Mango Papaya.
Ja.
Falls ihr noch die Folge in Erinnerung habt mit unseren Praktikantinnen, die gesagt haben, sie haben Kosenamen und wir das alles nicht mehr geblickt haben.
Also alle sind heillos überfordert mit der Situation. Der Vater checkt nicht, was der eigene Sohn macht im Internet. Die Polizei, gibt es wahrscheinlich irgendwie schon Internet-Expertinnen, aber checken auch nicht alles, was jetzt 13-Jährige da machen. Und es ist eine riesige Blackbox, was jetzt Kinder in diesem Alter in der heutigen Zeit im Internet so erleben.
Genau, und wir wissen natürlich auch, dass es im Internet heute ein sehr politisch rechter, dominierter Algorithmus gibt, der das Ganze dominiert. Das Ganze wirft natürlich dann so Fragen auf in der Serie wie, kriegen Eltern heute überhaupt noch mit, wenn sich ihr 13-jähriger Sohn zu einem Insel entwickelt,
radikalisiert,
Außenseiter in der Schule ist und sich darum irgendwelchen rechtsradikalen Strömungen im Internet anschließt und dort dann so eine Zugehörigkeit entwickelt, und man kriegt das im Zweifel nicht mal mit, weil der Sohn sich einfach im Zimmer verschanzt und die ganze Zeit vorm Rechner hängt. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie kann man da eingreifen, wenn der Algorithmus eben beschließt, irgendwelche Andrew Tate-Videos den Jungen vorzuspielen, die dann deren Gehirne einfach mit so Frauenhass und toxischer Männlichkeit so vergiftet und es dann halt eben zum Äußersten kommen könnte. Also die Serie ist wirklich sehr, sehr harte Kost, auch wenn sie von den Bildern her gar nicht so brutal ist. Also man sieht den Mord nicht richtig, sondern nur über den Bildschirm. Mhm. Und man bekommt jetzt auch nicht so blutrünstige Bilder. Aber diese erdrückende Stimmung und diese Machart, mit One-Shot fühlt sich eben super nah an und als wäre man eben Teil der Situation. Und dementsprechend starke Diskussion hat die Serie jetzt losgetreten. SchülerInnen haben Netflix gebeten, die Serie für alle frei zugänglich zu machen, was Netflix sogar gemacht hat. Also man kann die gerade gucken, ohne zu bezahlen. Und sogar der britische Premierminister Keir Starmer hat die Serie gesehen und sich mit den MacherInnen getroffen und möchte die Serie jetzt an Schulen zeigen.
At home we are watching adolescents with our children. I've got a 16-year-old boy and a 14-year-old girl. It's a very, very good documentary to watch or drama. This violence carried out by young men, influenced by what they see online, is a real problem. It's abhorrent. And we have to tackle it.
Also sozusagen als Aufklärungsmaterial.
Also diese Serie ist noch nicht mal einen ganzen Monat online und hat jetzt schon total politische Sachen losgetreten. Und ehrlicherweise ging es mir auch genauso, als ich diese Serie geguckt habe. Also die ging mir total nah. Ich habe die an zwei Abenden durchgeguckt. Bei der letzten Folge Rotz und Wasser geflennt. Mhm. Die hat mich total mitgenommen aus so zwei unterschiedlichen Gefühlen. Also natürlich auch offensichtlich, weil es einfach ein harter Fall ist. Aber ich hatte so zwei Themen, die mich dann so die Tage danach begleitet haben. Einmal natürlich so eine Sorge um alle Jugendlichen von heute, die einfach jetzt so frei ins Internet gelassen werden und mit irgendwelchen unkontrollierbaren Algorithmen ausgesetzt sind. Und dieses Gefühl mischte sich dann aber auch mit dem Verdacht, ob ich vielleicht mittlerweile selbst zu der Person werde, die vor so 15 Jahren so Killerspieldebatten geführt hat. Ob ich vielleicht einfach selber gerade nicht mehr den Überblick habe und jetzt bin, die armen Kinder im Internet, was haben die da, jetzt haben die Andrew Tate und so weiter.
Man rutscht doch schnell in so ein, also es ist so absolut boomermäßig, das auch so auszusprechen. Ja. Aber es, also im Internet gibt es halt alles.
Es gibt halt einfach alles.
So, die kann halt mit einem Klick irgendwie klicken da mit einmal, klicken die irgendwo drauf und dann, weiß ich nicht, dann können die sich irgendwie einen harten Porno angucken. Im nächsten Moment scrollen sie irgendwie durch TikTok und sehen Maximilian Krah. Ja. Dann kannst du dir irgendwie, ich weiß nicht, bei uns gab es damals schon irgendwelche fragwürdigen Seiten, auf denen man Sachen sehen konnte, die man nicht hätte sehen sollen, die niemals jemand hätte irgendwie sehen sollen. Aber es ist halt heute einfach nochmal, es ist einfach krass.
Ja, gut, dass man in der ARD-Mediathek den Tatort erst ab 23 Uhr gucken kann. Dann kann man sich in der Zwischenzeit Hardcore-Porn angucken, wenn man möchte. Aber ja, tatsächlich, da spricht es schon das zweite Ding an, was mich dann total beschäftigt hat, weil ich über diese Serie nochmal meine eigene Jugend total revisited habe und mich so erinnert habe, womit ich in diesem Alter schon konfrontiert war. Weil ganz viele von den Dingen, die in der Serie behandelt werden, sind mir selber so oder so ähnlich auch zugegebenermaßen in abgeschwächter Form auch schon begegnet. Also wir sind ja so ein bisschen die erste Generation, die mit sozialen Netzwerken aufgewachsen ist. Tendenziell ein bisschen jünger sogar. Also ich glaube, so für so MySpace war ich tendenziell ein bisschen zu jung.
Ich hatte Schüler-VZ.
Genau, Schüler-VZ Facebook. Hatte ich. Und ich hatte auch Wer kennt wen.
Das hatte ich nicht.
Da war ich. Und als ich da angefangen habe, so mit 12 oder so Wer kennt wen zu nutzen, habe ich mal so einen Kettenbrief weitergeleitet bekommen und hatte plötzlich panische Angst, weil da stand dann irgendwie so, wenn du das jetzt nicht in 60 Sekunden weiterleitest, steht heute Nacht eine tote Frau an einem Bett oder so.
Ein schwarzer Engel mit einem Messer.
So, und ich hatte halt total Angst und hab das halt mit 12 irgendwie schon so, war ich gar nicht darauf vorbereitet, sowas zu lesen, hab so sofort weitergeleitet an sämtliche Leute. Also allein daran sieht man schon, wie wenig, vielleicht war ich jetzt auch da selber ein bisschen leichtgläubig in dem Alter, aber dass man halt durchaus vielleicht noch nicht die Entwicklungsstufen durch hat, um dann da die Sachen, die man da sieht,
natürlich
halt
nicht
einzuordnen.
Ja.
Ne, und ein paar Jahre später habe ich dann so Nein-Gag genutzt. Das war auf jeden Fall Schulhofgespräch. Ich weiß nicht, warst du da auch oder war das so ein, so ein Männerding? Das weiß ich gar nicht so genau.
Eher Männerding kann sein, es ist eher so ein Bro-Ding. War so ein bisschen wie Onion und Nein-Gag.
Ja,
alles
genau.
So diese Bubble hat man schon manchmal so ein bisschen drauf geguckt, was da so ist. So Memes und so abgecheckt.
Ja.
Aber es hatte schon so ein bisschen so einen fragwürdigen Shady Vibe, hatte das schon immer.
Ja, fand ich nämlich auch, als ich da jetzt nochmal drüber nachgedacht habe.
So Pepe-Memes und so.
Genau, was da so zu finden war. Da waren schon auch so extrem frauenfeindlicher Ton, der da angeschlagen wurde. Wo ich rückblickend jetzt auch mir das so zusammenreime, dass das offensichtlich von so Typen bespielt wurde, die so Jokes darüber gemacht haben, dass sie ewige Jungfrauen sind und so. Also auch schon im Kern so
So Incel-coded.
Genau. Also das Forever Alone-Meme damals war huge. Das hat mich auch schwer beschäftigt.
Ah, okay.
Und ehrlicherweise habe ich mich da mit 13, 14 Jahren auch extrem mit identifizieren können und habe ehrlicherweise auch in der Zeit auch so Gedanken gehabt, die der Junge, also der Täter in der Serie auch formuliert hat, dass ich wohl ewige Jungfrau sein werde, obwohl man halt so 13 ist.
13!
Und man ist so, man denkt so heute, okay, chill. Ja. Aber ich habe mit 13 damit abgeschlossen, jemals mit einer Person nochmal Sex zu haben.
Das ist ja krass.
Also es war für mich in dem Alter ein Riesenthema.
Weil es einfach so, weil es online so Thema war.
Ja, online.
Weil diese Kreise, in denen man unterwegs
war. Auch nicht
nur
online, auch so Serien, ne? Dann hat man ja irgendwie so How I Met Your Mother und Scrubs und sowas.
Und du gehst selber durch
irgendwelche
Hormone und Pubertät durch. Ja, und jetzt kann ich mir vorstellen, dass du dir jetzt, wo du diese Serie guckst, dann irgendwie denkst, was wäre, wenn ich da irgendwie drauf hängen geblieben wäre oder falsch abgebogen wäre.
Ja, also das Gefühl hat mich so ein bisschen zurückgelassen, sowohl, also man identifiziert sich dann jetzt nicht nur mit dem Täter, sondern auch mal mit den Eltern und so. Mhm. Man schlüpft dann in die unterschiedlichen Rollen, eben auch den Kommissar. Aber die große Überschrift von dieser Serie ist eben, ne, das könnte jedem passieren, weil wir haben auch furchtbare Sachen im Internet gesehen, komische toxische Mutproben. Du hast gerade schon gesagt, da gab es irgendwelche Apps, wo man Videos gesehen hat von Enthauptung oder irgendwelche anderen Körperverletzungen, wo dann so 13, 14-Jährige nach der Schule zusammengesessen haben und da war ich durchaus auch dabei oder hab's gesehen. Ich habe mich da meistens nicht so getraut hinzugucken, ehrlicherweise. Aber wo man sich solche Videos angeguckt hat und da musste man dann eben, ist ja ehrlicherweise auch so Männlichkeitsgeprotze, ne? So Mutproben und diese ganzen Sachen.
Ja, habe ich durchaus auch mitbekommen.
Währenddessen wurde im IT-Unterricht nur immer vor irgendwelchen Pedos gewarnt. Also das war so die einzige Gefahr, die so LehrerInnen irgendwie damals gesehen haben.
Da war mal auf blindekuh.de.
Ja, und da wurde dann immer gesagt, der nackte Mann auf der anderen Seite des Rechners gibt's auch, ist auch eine Gefahr. Ja. Auch das wiederum, da mal so ein bisschen die Perspektive, die ich höre von vielen Queers, wie viele Gespräche ich schon geführt habe mit Leuten, die erzählt haben, dass sie mit 14 oder 15 Jahren von irgendwelchen Männern so gegroomt wurden online und über irgendwelche Videochats, weil man sich da ausprobieren wollte oder mal gucken wollte, da auf sehr, sehr viel ältere Männer gestoßen ist, ist vielleicht auch was, was junge Heterofrauen auch durchmachen, aber ich habe das jetzt schon öfters mal gehört von jungen bisexuellen oder schwulen Männern, die da mal gucken wollten. Und dann waren da irgendwelche 50-Jährigen, die dann da so Videochats gemacht haben und gesagt, also es ist wohl eine Common Sense-Erfahrung, die man da so macht. Also ist durchaus natürlich auch eine reelle Gefahr, aber mir schien es als Jugendlicher und Kind eben so, dass das das Einzige ist, wo Erwachsene das Gefühl hatten, davor müsste man warnen im Internet. Also auf die Idee gekommen, dass wir uns da irgendwelche Enthauptungsvideos angucken als Mutprobe, ist da irgendwie niemand. Und dann sieht man eben in der Serie die Eltern, die sich dann die Fragen stellen, hätten wir was anders machen können, hätten wir das mitbekommen müssen, wenn ja, wie? Und da habe ich mich dann auch nochmal zurückerinnert und konnte mich tatsächlich erinnern, dass es eindeutige Momente in meiner Jugend gab, wo meine Eltern sich dann so pädagogisch dazugesetzt haben und mal wissen wollten, ja, was machst du denn da im Internet? Und ich habe die damals total belächelt und war so, ja, also war super arrogant dann da auch. Meine Mutter so, ja, guck, dann zeige ich dir jetzt mal so drei YouTube-Videos.
Das verstehst du eh nicht, ja, geh raus.
Ja, nee, so nicht mal, sondern so, ihr setz dich mal dazu, ich zeig dir da mal Sachen, aber natürlich nicht alles gezeigt, was man da macht und sieht. Also habe ich dann irgendwie gedacht, ich zeig dann da so ein paar der harmloseren Sachen und es checken die eh nicht. Also ich hatte damals auch schon das Gefühl, ja, da machen wir irgendwie unsere eigenen Sachen und die ganzen Erwachsenen, sowohl LehrerInnen und Eltern, die haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Aber trotzdem habe ich durch diese kleinen Kontrolleingriffe so ein bisschen auch das Gefühl vermittelt bekommen, so ganz ungesehen kannst du hier das alles nicht machen. Also jetzt, als ich diese Serie gesehen habe, war ich dann doch mal rückblickend sehr, sehr froh, dass das passiert ist, weil das eben genau die Sachen sind, die die Eltern in der Serie sich selbst vorwerfen, nicht gemacht zu haben. Also da erlebt man schon echt was, wenn man Teenager im Internet ist. Mal abgesehen von diesen ganzen sozialen Drucksituationen, wo man auf irgendwelchen Fotos auf Social Media sieht, auf welche Partys man überall nicht eingeladen wurde oder Nacktbilder, die von einem selber kursieren können oder von einer Freundin oder von einem Freund.
Das ist einfach alles der absolute Horror.
Da? Ja, und ich hatte wirklich das Gefühl, das kriegt keiner mit. Also das war bei uns schon so, dass dann so von MitschülerInnen irgendwelche Nacktfotos kursiert sind. Mhm. Pornografie, diese ganzen Sachen. Und diese Welt hat sich ja jetzt auch nochmal 15 Jahre weiterentwickelt. Und ich bin jetzt 28 und habe selber komplett keine Ahnung, was 14-Jährige heute im Internet treiben. Und dann habe ich diese Woche, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war, dass das in diesem Schwall dieser Serie, die eh schon viel besprochen wurde, so eine Recherche nochmal gemacht wurde. Aber es ist diese Woche ein extremst erschütternder Artikel im Spiegel erschienen, den ich versucht habe zu lesen, aber tatsächlich auch abbrechen musste, weil der mir zu nah gegangen ist. Der hat mich zu sehr runtergezogen.
War das das mit dem, das war auch ein 13-jähriger Junge?
14-jähriger, ja. Hast du auch gelesen.
Diese mit der AI? der genau. Artikel. Das habe ich nicht gelesen, aber ich habe diesen Spiegelbeitrag gesehen, der war in meiner Timeline.
Genau, den habe ich auch nochmal mitgebracht.
Ein Jugendlicher verliebt sich in einen Chatbot, dann begeht er Suizid. Das ist die Geschichte von Sewell Setzer, einem 14-Jährigen aus Windermere in Florida. Ich habe seine Familie besucht, weil ich wissen wollte, wie es sein kann, dass ein 14-Jähriger so sehr in den Sog eines Chatbots gerät, dass er irgendwann die digitale Wirklichkeit der echten Welt vorzieht.
Ja, das war ja, ultra krass.
Ist das nicht krass? What the fuck? Mhm. Also das, was 2013, das Jahr, in dem ich selber 16 war, mit dem Film Her als Science-Fiction thematisiert wurde, nämlich, dass sich in irgendeiner fernen Zukunft mal ein Mensch in eine künstliche Intelligenz verlieben könnte, passiert jetzt einfach real, macht einen emotional so mürbe, dass man sein komplettes reales Leben aufgibt.
Weil und sogar
man
mit beendet.
Einem, und sogar beendet. Ja. Also da ist das, mir wirklich ein eiskalter Schauer über den Rücken
das
gelaufen.
Das klingt jetzt wieder wie der größte Boomer-Take, aber zu diesem Ganzen kommt ja jetzt noch KI dazu. Also
ja.
Das kannst du ja,
ja.
Also auf was man da jetzt noch stoßen kann im Internet, welche Abgründe uns noch alle erwarten, wenn das jetzt schon passiert, ist es wirklich, ist es super dystopisch ja. und gruselig.
Also wir wollen jetzt hier natürlich nicht irgendwie den Take verfestigen, der so alt ist wie die Menschheit selbst nach dem Motto, die Jugend verroht, wegen, haben wir schon tausendmal den Tabs gehabt, wegen Facebook-Partys, bei deinen Abi-Schlachten, Pokémon oder sowas.
Pokémon.
Und jetzt KI. Aber ich fand es schon krass, durch die Serie zu spüren, durch welche Sachen man als Jugendlicher heute gehen muss und welchen Dingen man so ausgesetzt ist und wie so rechte Accounts von Andrew Tate oder Elon Musk diese Unsicherheit von Teenagern, die man einfach auch mal nur mal hat, weil man in der Pubertät ist und irgendwie Issues hat und sich nicht wohlfühlt und irgendwie vielleicht mal ein Außenseiter ist oder sowas, das auszunutzen und zu brainwashen. Und ich weiß auch, dass es in anderen Medien auch schon immer frauenhassende Arschlöcher gab und dass es nicht eine Sache ist, die das Internet für sich gepachtet hat, aber dieser individuell zugeschnittene und ausgewertete Content,
Algorithmus.
Der ist ja neu.
Ja.
Also, dass man quasi berechnen kann, welche Probleme hat ein Jugendlicher und dem,
bevor er es selber checkt, ihm da einfache Lösungen präsentiert.
Ja.
Oder ihn irgendwie noch weiter ins dunkle Loch runterzieht.
Ja, also ein extrem darkes, sehr aufwühlendes Thema. Allein deswegen ist Adolescence schon sehr sehenswert. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, es hat sich für meinen Geschmack sich dann doch ein bisschen sehr auf den Täter konzentriert. Ich fand, also mir hat so ein bisschen eine fünfte Folge gefehlt, in der man nochmal hätte zeigen können, wie es jetzt der Familie des Opfers mit dem Ganzen geht, weil man sich so sehr auf die Familienstruktur des Täters konzentriert hat. Ist aber nur so eine kleine Side-Note von mir, wo ich so dachte, oh, okay, jetzt ist schon vorbei. Da hatte ich noch so ein bisschen Informationsbedarf. Aber trotzdem eine große Watch-Empfehlung, aber auch mit dem Hinweis, dass man dafür in einer richtigen Verfassung sein muss, wenn man sich dem Thema widmet. Und deswegen schließe ich diese Woche meine Tabs dazu und hoffe, dass ihr wohlbehütet diese Woche wieder durchs Internet schreiten könnt.
Vielen Dank
ganz
dir.
Ganz heil.
Das Internet ist ein gefährlicher, dunkler Ort, um jetzt hier mal galant die Kurve zu kriegen zum Ende unserer Folge.
Aber die ARD-Audiothek nicht.
Das war nicht die Abzweigung, die ich nehmen wollte. Ich würde eigentlich sagen, dass man ja wachsam sein muss und aufpassen muss im Internet. Aber gleichzeitig, dass das Internet auch uns hier jede Woche tolle neue Tabs schenkt und
am Ende
schöne
ist Fluch
Erfahrung.
Und Segen. Das
es ist,
Internet
Fluch
ist Fluch und Segen.
Segen, liebe Leute. So ist das. Vielleicht habt ihr Tabs, in die ihr reingefallen seid, die ihr mit uns teilen wollt. Vielleicht wieder ein bisschen fröhlichere. Vielleicht aber auch Sachen, die euch sehr beschäftigen. Alles ist hier willkommen. Wir haben hier einen bunten Themenstrauß jede Woche und unsere Zunge wird gerade so schwer.
Ich kann nicht mehr. Meine Zunge ist jetzt langsam nach dem Probentag und nach Podcast. Ist
ich kann auch nicht
auch
mehr.
Lazy
jetzt ist mal Schluss.
Tagen.
Ihr wisst Bescheid, Fluch und Segen.
Ja.
Schickt uns die offenen Tabs. Schickt uns die Rabbit Holes zu.
Too many tabs at ndr.de.
At Miguel
oder
R. aus
Socials.
A. At Caro Worps. Da könnt ihr uns erreichen. Da könnt ihr uns reinfolgen. Und bewertet unseren Podcast gerne. Empfehlt den weiter. Pipapo. Und jetzt gibt es obendrauf noch eine Cross-Promo. Dann können wir endlich ins Bett.
Pipapo. Cross-Promo.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Heute haben wir eine besondere Podcast-Empfehlung für euch von unseren KollegInnen der Tagesschau. Die haben nämlich einen neuen Podcast am Start, 11km Stories, bei dem ihr die AutorInnen bei ihren Recherchen begleiten könnt.
Los geht's mit Lobbymachenschaften rund um PFAS. Das sind Chemikalien mit ziemlich praktischen Eigenschaften. Sie sind zum Beispiel wasser- oder schmutzabweisend und werden deshalb auch für Outdoorjacken oder Pfannen benutzt. Einige PFAS können aber auch krebserregend sein und gelangen zum Beispiel durch Abwasser von Chemiefirmen in die Umwelt, ins Grundwasser und am Ende auch in unseren Körper. Besorgniserregend. Oh. Der Journalist Johannes Edelhoff und die Journalistin Katharina Felke wollen wissen, warum ist das erlaubt? Und sie sind dabei auf eine mächtige Chemielobby gestoßen und eine Einflussnahme bis ins Kanzleramt. Klingt sehr interessant, sollte man sich anhören. Die Story Das Gift in dir hört ihr jetzt im neuen Feed von 11KM Stories in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende. Ihr Lieben, wir gehen ins Bett. Bis
Tschüss,
nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.